Ja, es freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen. Ich sehe Sie eigentlich überhaupt nicht. Das Schicksal, glaube ich, der Schauspieler, die eigentlich erst in 2 Stunden hier auftreten. Ich hoffe, dass wir nachher, wenn wir diskutieren, ein bisschen Licht haben können, sodass wir auch, dass auch ich einen Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. Es ist nicht einfach, am Samstagabend zu sprechen, wenn eigentlich Unterhaltung angesagt wird oder angesagt ist. Und jetzt mit Ihnen so zu sprechen, ohne dass ich genau, nicht nur, dass ich Sie nicht sehe, also praktisch gar nicht sehe, sondern auch gar nicht genau weiß, wer Sie eigentlich sind und was genau Sie hierher führt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt überwiegend akademisch orientiert und gebildet sind oder ob Sie sozusagen als Bürger völlig unabhängig von Ihrem akademischen sonstigen Hintergrund hier sind, weil Sie dieses Thema einsetzen. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich richte mich in dem, was ich jetzt heute sagen würde, an Sie, so wie Sie jetzt einfach da sind, und bitte Sie, wenn Sie mich nicht verstehen, nicht unbedingt, wenn Sie jetzt gleich Protest anmelden wollen, das machen wir in der 2. Hälfte. Wir haben 3/4 Stunde Vortrag, 3/4 Stunde Diskussion. Also Protest bitte vielleicht kurz zurückstellen, wenn Sie was nicht verstehen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich komme mit dem, was ich Ihnen hier sage, überhaupt nicht mit, dann bitte sagen Sie was, melden Sie sich bitte nicht bei mir, weil das nützt mir nichts, ich sehe Sie ja nicht. Wo ist denn der Christian? Wo ist er hinten? Wo ist denn der Moderator? Da ist er raus. Ja, wäre schön. Wir müssen die Hand im Blick bewahren. Und wenn jemand sich meldet und was sagt, müssen Sie ihn aufgreifen, weil ich ihn einfach nicht sehen würde, Sie nicht sehen würde. Okay, jetzt muss er jetzt da bleiben und aufpassen. Okay, also die Idee ist, ich bin eingeladen worden, zu einem Thema zu sprechen, soziale Nachhaltigkeit. Was mag das eigentlich sein? Öko-Wohlfahrtsstaat, naja, die meisten, die sind, überwiegend sind sie relativ jung hier. Wohlfahrtsstaat denkt man meist an Rente und an Krankheit. Krank ist man eigentlich erst, wenn man älter wird. Rente braucht man erst recht dann. Kann man auch jung krank sein, ja, kann passieren natürlich, klar. Aber ein sozialpolitisches, ich unterrichte auch Sozialpolitiker in meiner Hochschule und meine Studierenden, die sind meistens so zwischen 20, 19, 20, 21. Ich habe das Gefühl, ich rede erstmal lange Zeit in eine Wand des Desinteresses, weil erstmal ohnehin noch 20-30% der Studierenden überhaupt an Politik interessiert sind. Ja, ich bin als Sozialarbeitsstudierende, die restlichen 70% denken, wo das reingeht, das ist eher ein therapeutisches Projekt, die Welt. Ja, und jedenfalls ist es die Frage, wie man überhaupt über Politik nachdenkt, dass Sie jetzt da sind, deutet an, dass Sie ein gewisses Interesse haben, vielleicht sogar ein sehr ausgeprägtes. Das freut mich natürlich. Jetzt würde ich gerne, Entschuldigung, die Techniker, kann man erreichen, dass der Bildschirm auch, dass ich auch sehe, was auf dem Bildschirm drauf ist. Ich kann mich auch immer umdrehen. Kann man das machen, dass ich auch gleichzeitig hier vorne sehe? Da muss ich immer so meinen Kopf hin und her wackeln. Kriegen Sie es hin?
Ich versuch's.
Super. Okay. Sie gehen jetzt vorwärts, aber das ist. Es klappt nicht.
Es klappt nicht.
Gut, okay, dann drehe ich mich hin und her. Es sind bloß 11 Bilder, von daher ist es nicht so schlimm. Dann kann ich mich. Gehen wir in die Sache weiter. Die Idee, was ist überhaupt soziale Nachhaltigkeit, möchte ich mit Ihnen darüber reden, weil das ein begründungsbedürftiger Begriff ist. Sie haben zwar gehört, Herr Behrisch hat angesprochen, auf der Homepage steht es auch, Sie haben vielleicht von den 3 Säulen der Nachhaltigkeit gehört, das ist seit dem Brundtland-Report noch nicht davon gehört? Abgelesen.
Abgelehnt.
Also Sie haben davor gleichzeitig abgelehnt. Ah, okay. Ja, das ist jetzt mal eine 3 Säulen. Aha, Sie haben es. Können wir diskutieren, warum Sie es ablehnen. Also, es ist ja nicht von mir vorgeschlagen. Es ist vorgeschlagen worden, ansatzweise im Brundtland-Report in den 80er Jahren. Dann kam es in diesen Deklarationen der großen ersten Klimakonferenz von Rio de Janeiro, wo es war ein Thema. Also die Idee, dass es sozusagen 3 Säulen der Nachhaltigkeit gäbe. Es gäbe eine ökologische Säule, es gäbe eine ökonomische und es gäbe eine soziale Säule. Und wer ein bisschen sich in die Literatur rein vertieft, wird feststellen, ökologisch ist das, was eigentlich die üblichen Umweltorganisationen, Gruppen, Lobbyisten der Umwelt wollen. Und ökonomisch ist das eigentlich, was die Wirtschaft will. Und sozial nachhaltig ist das, was die Gewerkschaften wollen. Mal sehr einfach. Ja? Und das irgendwie muss irgendwie zusammengerührt werden und dann kommt Politik raus. Ja, das ist so die Grundidee. Und so ist es in den letzten 30, 40 Jahren. Da kommt der Politik auch raus. Aber kommt natürlich oft eine Politik raus, die sehr viele massive Widersprüche in sich birgt. Und wir stehen jetzt gerade in der kommenden, übernächsten Woche beginnt die Klimavorkonferenz in Bonn. 25.000 Leute versammeln sich. denken über die Frage nach, ob das Paris-Abkommen Bestand hat. Aber was jetzt für unser Thema besonders interessant ist, und da habe ich das Bild an die Wand geworfen, das finden Sie, haben Sie vielleicht auch schon irgendwo gesehen, das wird mittlerweile überall diffundiert, das sind alle möglichen Strategien, das ist ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, der Nachhaltigkeitsstrategie in der Landesregierung, viele Kommunen orientieren sich daran, das sind die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs. Das sind 17 Ziele, 169 Unterziele, 370 Indikatoren, mittlerweile 400. Da geht es von erste Ziel, keine Armut. Das passt zum Thema. Das letzte Ziel, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Dazwischen Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen. Hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit. Also 17 Ziele, von denen mindestens 10 eindeutig soziale Ziele sind. Das muss man nur, ich gehe nachher mal genauer darauf ein, aber als Hintergrund ist eben nicht allen bekannt. Aber es gibt eben mittlerweile auch eine Szene, die lebt da geradezu drin. Ja, in diesen SDGs, Sustainable Development Goals. Das Neuartige daran ist, dass anders als noch in den 90er Jahren, wo vor allem umweltorientierte Ziele eine Rolle spielten, und dann, wer sich international ein bisschen auskennt, weiß dann von den Millennium Goals der Vereinten Nationen, das waren vor allem Entwicklungsziele, die sich vor allem an die Entwicklungsländer richten, im Grunde soziale Ziele für die Entwicklungsländer. Und diese SDGs, die jetzt im Herbst 2015 verabschiedet worden sind von der Vereinten Nationen, das ist eine Kombination von beiden, das ist neu. Also sind soziale und ökologische Ziele, die man versucht systematisch aufeinander zu beziehen, aber sehr kompliziert, weil natürlich die Ziele klingen alle ganz her, ist aber zwischendurch ein Ziel Nummer 8, schauen Sie mal an, das kann man leider nicht sehr gut erkennen, die Auflösung ist nicht gut genug, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Interessant. Ja, warum Wirtschaftswachstum? Was hat das mit der Umwelt zu tun? Ja, eben ökonomische Nachhaltigkeit. Ein großes Sammelsurium von Vorstellungen und wenn Sie die Indizierung der SDGs anschauen, dann gibt es ein SDSN-Network, sind bedeutende Leute da auch drin, keine Frage. Jeffrey Sachs ist sozusagen Sprecher davon, ein Columbia-Professor, der sich viel mit Entwicklungspolitik beschäftigt. Und natürlich versuchen sie irgendwie eine Kurve zu kriegen zwischen Realinteressen verschiedenster Art und Interesse der Umwelt, die durch Repräsentanten, Gruppen wie Sie hier sie vielleicht darstellen, und natürlich Machtinteressen, Leute, die Geld haben, die kein Interesse am gesellschaftlichen Wandel haben, weil der gesellschaftliche Wandel zu ihrem Nachteil ausfällt, wenn er geschieht. Das heißt also, wir haben jetzt einen Balanceakt, wir werden darauf nochmal systematisch kommen, aber die Idee Wirtschaftswachstum, aha, also hier haben sich sozusagen Leute durchgesetzt, die der Auffassung sind, dass nur Wirtschaftswachstum sozusagen eine nachhaltige Entwicklung erlaubt. Und da kann man schon das, und in diesen Indikatoren werden sie diese 17 Ziele, die gelten dann in diesen ganzen Diskursen als gleichwertig. Es gibt keine Indexierung. Ja, warum? Weil jede andere Indexierung sofort in Streit führt. Was ist jetzt wichtiger? Ist Geschlechtergleichheit wichtiger als keine Armut, etc. pp. Also da haben sie überall, also die Gewichtung macht dann die politischen Positionen aus. Also ich werde darüber jetzt gleich in der ersten Runde ein bisschen, naja, also wenn ich diesen Vortrag normalerweise halte, ich halte ihn ja nie gleich, weil Sie merken ja, ich lese ja nichts ab. Das Problem ist, wenn ich es vortrage, dann kommt immer einige, ja, du hast aber so viel Theorie gebracht. Ich kann Ihnen versichern, ich liebe überhaupt gar keine Theorie heute. Also was immer ich erzähle, ist eigentlich nur Konzeptdiskurse. Es ist keine Theorie. Ja, leider keine Theorie, weil das ist Samstagabend nicht gut. Ja, wenn Sie wollen, können wir darauf eingehen, aber ich diskutiere sozusagen politisch tendenziell, eigentlich auch ein bisschen analytisch, das werden Sie gleich merken, weil ganz ohne Analyse kann eine Politik überhaupt nicht funktionieren, aber es ist ein Teil des Problems. Und da werde ich erstmal über das Forschungsparadigma sprechen, so verständlich wie möglich, indem ich einige Fragen stelle, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann werde ich über sozialpolitische Programme sprechen. Ich mache ein bisschen Werbung für das Buch. Das Buch kann ich empfehlen, natürlich. Ja, Sekunde mal, das klingt erstmal, das klingt jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht eitel klinge, aber das Problem ist, mir geht es wie vielen Autoren so, wenn ich was geschrieben habe, dann ist es oft unheimlich weit weg. Ja, vielleicht kennen Sie es doch schon mit Ihrem Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder Hausarbeit oder mit was für einer Arbeit auch immer. Ja, kaum ist die geschrieben, da hat man wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, Tag und Nacht daran gearbeitet, manchmal Monate, manchmal Jahre lang. Dann ist das Ding fertig und dann ist es weg, vergessen. Und dann ist es manchmal so, mir geht es jedenfalls, dann schaue ich das an, für einen kurzen Moment ist man stolz, hat man gesagt, wieder ein Buch von mir, mein Name drauf, wie edel. Und dann legt man es weg und dann schaut man es wieder an und denkt man, verdammt nochmal, so vieles ist falsch, das stimmt überhaupt nicht richtig. Ich würde es heute viel besser schreiben. Halbes Jahr später. Also das geht mir nicht nur mir so. Ich weiß, ich rede das jetzt von einer Erfahrung. Sollten Sie sie jemals selber machen, denken Sie ja, meine Worte ist völlig normal. Ja? Trotzdem habe ich mir das jetzt nochmal Vorgriff jetzt auf gestern und heute nochmal angeschaut. Ich denke, so schlecht ist es nicht. Es sind schon ein paar vernünftige Gedanken drin. Ja, also okay, ich kann es an die Wand werfen. So, gehen wir in die Sache rein. Zu diesem Buch, da mal erwähnt, es gibt es in 2 Wochen, falls jemand sehr energisch interessiert ist, kann er sich noch anmelden, ein Symposium, was das IASS, Institute for Advanced Studies in Sustainability oder Institut für Transformationsforschung, nennen sie sich jetzt, mit uns zusammen veranstaltet, ein Symposium zu genau dieser Studie in sozialer Nachhaltigkeit. Und da haben wir 4 Fragen, stellen wir uns da. Und diese Fragen werfe ich mal an die Wand, weil die Fragen, glaube ich, ganz interessant sind. Die werde ich jetzt nicht beantworten alle. Aber ich werde sie alle implizit touchieren. Und wer intellektuell von Ihnen unbedingt hart diskutieren will, der kann sich an dem orientieren. Da gehen wir dann nachher in die Sache rein. Ja, also erstmal, was ist eigentlich überhaupt der Forschungsstand zum Verhältnis von, jetzt kommt von Wohlfahrtsregime und Umweltregime. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, was überhaupt Regime bedeutet. Das ist schon so ansatzweise ein Geruch von Theorie. Aber der Gedanke ist, wie hängt eigentlich überhaupt, also was wissen wir über die Wirkungszusammenhänge von Sozialpolitik im weitesten Sinn, als gesellschaftliches Ordnungskonzept und von Umweltpolitik? Hängt das denn eigentlich irgendwie zusammen? Also manche von Ihnen wissen, dass es sowas wie ein Programm sozial-ökologische Forschung gibt, das vom Bundesforschungsministerium seit Jahren finanziert wird. Also es scheint irgendwie sowas zu geben, ja? Aber gibt es überhaupt, was weiß man wirklich darüber? Und steigert sich möglicherweise, gibt es sozusagen, Anführungszeichen, gute Sozialpolitik, die sich auch mit guter Umwelt- oder Nachhaltigkeitspolitik verknüpfen lässt? Oder ist es einfach völlig entkoppelt? Ja, welche Normative spielen, das ist jetzt dann schon zu weit gedacht. Aber immerhin, dann andere Frage, außer sozialwissenschaftliche Perspektiven. Ich bin natürlich Soziologe, vorher wurde Stefan Lessenich zitiert, auch ein Soziologe. Wir Soziologen sind natürlich mittlerweile, wir glauben, wir können die ganze Welt am besten erklären. Besser als die Philosophen, sowieso, weil die von Institutionen keine Ahnung haben, von menschlichen Handlungen keine Ahnung haben. Okay, das muss ich zugestehen, wenn ich nicht Soziologe gerne wäre, die dann nicht mit Promovierten habilitiert, viel Zeit reingesteckt, ich finde Soziologie eine gute Sache. So, trotzdem natürlich wissen wir vieles nicht. Ja, immer wenn ich mit Ökonomen in Diskussion komme, dann die erklären mich, vorgestern ein Telefon-Skype-Interview geführt, das wird in nächste Woche erscheinen mit dem Michael Hüter, einen echten rechten Socke. Ja, der ist Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft, ging es ums Grundeinkommen. Der macht sich dann sofort über die Soziologen lustig, weil wir doch überhaupt nicht interessiert werden an der Wirklichkeit. Das ist natürlich Quatsch. An deren Wirklichkeit bin ich nicht interessiert, also an deren einseitiger Interpretation der Wirklichkeit, wo alles unter Marktgesichtspunkt interpretiert wird. Aber so ist das Problem. Also welche Disziplinen leisten das? Was leisten diese Crossover-Disziplinen? Die gibt es ja mittlerweile an vielen Hochschulen. Ja? Auch Sustainability Sciences als Disziplin, als Unterdisziplin. Welchen Beitrag können denn die leisten? Ja? Und sollen wir nicht überhaupt transdisziplinär herangehen, was einige sehr energisch behaupten? Das wäre der Königsweg. Also die Frage, also was ist sozusagen, was ist der richtige Weg, um mit diesen komplexen Fragen kompetent und vernünftig, also fachlich und wissenschaftlich umzugehen. Die dritte Frage, welche politischen Verwendungszusammenhänge des Konzepts soziale Nachhaltigkeit lassen sich beobachten? Also gibt es überhaupt so etwas wie eine neue gesellschaftspolitische Agenda? Ich behaupte heute Abend, dass es die gibt, aber erstmal muss ich als Wissenschaftler die Frage stellen. Vielleicht liege ich ja, bin ich auf dem Holzweg, kann ja sein. Ich bilde mir irgendwas ein, aber das ist einfach Quatsch. Also die Frage ist dieses Konzept sozialer Nachhaltigkeit, ist es ein gehaltvolles Konzept? Und last but not least, das werden wir heute natürlich kaum behandeln, außer wenn es Sie interessiert, wie lässt sich das Ganze überhaupt empirisch messen? Ich habe vorher angesprochen, diese SDGs. Die SDGs sind mittlerweile unterlegt durch eben Unterziele und durch Indikatoren, mittlerweile 370. Die müssen von allen UN-Mitgliedstaaten durch ihre statistischen Behörden verfolgt werden. Wenn Sie da als einsteigen, ich kann es heute Abend nicht machen, weil das wird kompliziert. Aber im Buch finden Sie ein paar Hinweise dazu. Die Frage ist natürlich, in vielen Ländern gibt es ja gar keine Statistiken zu vielen Fragen. Ich will nachher ein Beispiel auch aufgreifen, sogar zu relevanten Fragen wissen wir, auch in Deutschland übrigens wenig. Ja? Also zum Beispiel, wenn Sie mal wissen wollten, also das ist gerade eine Forschungsfrage, auf die ich nachher nochmal eingehe, die wir gerade im Bundestag, wir arbeiten in so einem Konsortium mit und untersuchen, lässt sich die Nachhaltigkeit der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland und in Europa eigentlich vergleichen? Was ist eigentlich nachhaltiger? Das konventionelle oder das ökologische? Es lässt sich ja ganz gut nachweisen, Leute, durch die EU-Richtlinien ist das ökologische System auch wirklich ein System. Ja? Wir wissen, 93% der Landwirtschaft ist konventionell in Deutschland. 7% ökologisch. In Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung steht drin, 20% sollen irgendwann ökologisch sein, eigentlich steht keine Jahreszahl drin. Wenn jetzt das Tempo der letzten 20 Jahre, ich sage mal im Jahr 2050 vielleicht 20%, das haben wir übrigens in Österreich jetzt schon. Ja, also die Frage, also nur als Beispiel, jetzt messen, wie man das messen. Ja? Und ich habe den Auftrag übernommen, wir haben uns auch beworben dafür, dachte, das kriegen wir irgendwie ganz gut hin. Wir sollen die sozialen Nachhaltigkeit dabei untersuchen, dann stellen wir aber fest, man weiß so gut wie gar nichts. Also das ist ein allgemeines Herumgerede. Also dazu nachher werde ich noch ein paar Worte dazu sagen. Aber man ist also Thema Messen. Also wenn ich über Diskurse eintrete, also ich als Wissenschaftler will wenigstens wissen, worüber ich rede. Ich bin gerade vorhin mit dem Taxifahrer gefahren, der hat gleich angefangen, auf Claudia Roth zu schimpfen, nachdem er merkt, ich interessiere mich für Politik und hat so sein rechtes Zeug von sich gegeben, das er hier in Sachsen gang und gäbe. Muss man leider sagen, das ist eine dumpfe Ecke. Na, in Pforzheim übrigens auch, Hohenlohe, war vor 30 Jahren schon dumpf, da hat die NPD die großen Stimmenzahlen gehabt. Es gibt in Deutschland so ein paar Nester sozusagen, wie so Krebsnester. Ja, erzählen was vom Schluss, aber den Sinn war auch überhaupt nicht über Fakten. Aber ich möchte gerne über Fakten reden und natürlich über die Normative. Die Fakten müssen bewertet werden. Aber wenn ich gar nichts weiß, worauf basieren denn meine Bewertungen? Wir bewerten auf sozusagen meinen Darm oder auf dem, was meine Oma erzählt hat. Aber das ist ja keine Grundlage, auf die ich ernsthaft diskutieren möchte. Also das sozusagen ist die Frage, mit der ich mich beschäftigen will, einigermaßen verständlich. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen das hinein, was ich mit Theorie meine. Weil, jetzt kommt sozusagen, das ist ein einziges Schaubild, in dem ich sozusagen unheimlich viel reingepackt habe, stammt das meiste aber nicht von mir, sondern jetzt sage ich was zu diesem Wort Wohlfahrtsregime. Das ist meine Studenten immer so blöd, weil die, zum Beispiel, da kommt ein Begriff dazu, Dekommodifizierung, den sage ich jetzt aber nicht. Ne? Das ist aber ganz einfach zu verstehen, nämlich die Frage, setzt sich der Kapitalismus durch, ja oder nein? Und zwar setzt sich dadurch durch, indem er alle Arbeit in Lohnarbeit verwandelt. Also indem er die Arbeit kommodifiziert, commoditas ist lateinisch oder englisch, egal, commodity, commoditas, die Ware, Warenform, macht. Der Kapitalismus hat die Neigung, das zeichnet ihn aus als ein Gesellschaftsprinzip, dass er möglichst alles, was es irgendwie gibt, in eine Warenform verwandelt. Sie kennen das, vielleicht wenn Sie Kinder haben, die Kinder wollen kein Klavier üben, also du kriegst 50 Cent, wenn du Klavier übst. Schon wieder die Warenform. Ja? Und so weiter. Oder Ihre Frau oder Ihr Mann kommt nach Hause, ist müde, aber Sie wollen Küsse haben, also bitte 2 Euro. Ja, also das wäre sozusagen Warenform. Das zieht sich natürlich bei anderen Themen noch durch. Facebook, Social Media, überall alles voll Anzeigen, ist natürlich alles Warenform. Ja, also das heißt, die Frage ist, das macht zeichnet Kapitalismus aus und die Frage ist aber, gibt es sozusagen auch Gegenbewegungen? Und da gibt es natürlich eine Gegenbewegung, die nennt man zum Beispiel Sozialismus und eine dieser Bewegungen, die hatte das Interesse zu sagen, na, wir wollen die Warenform einschränken. Wir wollen nicht weiter kommodifizieren, nicht weiter immer mehr in Warenform verwandeln, sondern wir wollen bestimmte Lebenslagen aus der Warenform zurück in den, wie man es marxistisch sagen würde, ist nicht so ganz mein Theoriesegment, aber man muss sich ja mit allem auskennen, also sozusagen zurück in Gebrauchswerte verwandeln. Also eher ursprünglich, naja, Natur, Naturform, was immer das heißt. Also irgendwie mehr authentisch sein, weiß ich, nicht nur Ware sein. Und der praktische Ansatz dabei war, das wissen Sie, wer sich mit Sozialpolitik ein bisschen beschäftigt hat, dass zuerst mal durch Krankenversicherung und Rentenversicherung eingeführt worden ist. Als Prinzip schon in der kaiserlichen Botschaft 1881, als Rudiment schon in der Zürcher Gewerbeordnung in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, hat eine lange Geschichte. In Korea wurden die deutschen Sozialversicherungen 1901 eingeführt. Korea, ne, da bringen sie ja heute auch den Samsung und all das Zeug, weil das eben doch wirkungsvoll ist, der Sozialstaat. Das heißt, die Idee ist nämlich im Sozialstaat, dass wir sagen, wir müssen bestimmte Lebenslagen aus dem kapitalistischen Verwertungsprozess rausnehmen. Wenn jemand krank ist, wenn jemand alt ist, dann muss er seine Arbeitskraft nicht als Ware anbieten. Natürlich gibt es auch andere Formen, in denen das so gelingt, nämlich wenn ich, sagen wir, eine Familie habe und ich schaffe es, dass du zum Beispiel eine beliebte Tagpraxis in vielen Teilen der Welt, ich will nicht so viel arbeiten, aber meine Frau macht doch einen properen Eindruck, die kann doch für mich arbeiten. Ja, das macht man, da gibt es schöne Studien schon in den letzten 30 Jahren, dass die Frauen erstaunlich viel arbeiten, jeweils mehr als Männer. Also eine Technik. Ja? Also es gibt noch viele andere Techniken, also Externalisierung nennt es dann Lessenich, ab und zu hat er auch einen feministischen Gedanken. Und also die Grundidee ist sozusagen, wir suchen irgendjemanden, der für uns was macht. Und dann schöpfen wir den Mehrwert ab. Das ist eine beliebte Praxis. Und der Sozialstaat sagt, nee, wir wollen es ein bisschen eingrenzen. Wir wollen bestimmte Lebenslagen haben, die sind immer weiter ausgeweitet worden. Mittlerweile ist es auch Pflegebedürftigkeit, Demenz, ist es sozusagen ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling zu sein. Viele Statuslagen, die sozusagen mit sozialstaatlichen sozusagen Entlohnarbeiterungsmomenten enthalten sind, in denen man eben nicht primär Lohnarbeiter sein muss. Aber, Achtung, Achtung, der Sozialstaat ist wachsam, vor allem sozusagen der Mainstream, der sagt, wir müssen dann trotzdem immer aktivieren. Immer aktivieren. Ja? Also auf keinen Fall nachlassen, den kapitalistischen Arbeitsmarkt ins Zentrum zu rücken. Ja? Also ihr müsst, das ist unser großer Referenzpunkt, da müsst ihr euch hin orientieren. Wenn man gleich nur sehen hat, weitreichende Konsequenzen. Aber immerhin, es gibt eine Dekommodifizierung, es gibt eine Entlohnerweiterung, das ist das Programm des Sozialstaats. Und ein Soziologe, Esping Anderson, hat daraus eine sehr interessante Theorie gemacht, die auch, sagen wir, die hat sich weitgehend, die hat, spielt für sehr, sehr viele Sozialpolitikforscher eine Rolle, nicht für alle. Manche halten es grundsätzlich für falsch, wenn man so systemisch denkt, aber die lasse ich mal außen vor. Ich finde es ein vernünftiger Ansatz, weil er auch sehr intuitiv plausibel ist. Denn er kam nämlich zu einem Gedanken, der Esping Anderson, den Sie oben drüber sehen. Das nämlich hat er untersucht, die europäischen Wohlfahrtsstaaten, hat also Cluster gebildet und so weiter, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Und dann kommt er drauf und sagt, es gibt also drei Wohlfahrtsregimetypen. Ein eher sozialistisch-sozialdemokratischen Typ, Social Democratic, einen liberalen Typ und einen konservativen Typ. Und es lohnt sich, da sich mal kurz einen Moment drin zu verweilen, weil das werden wir nachher sehen, das taucht auch woanders auf. Nämlich Liberalen, was ist für die Liberalen wichtig? Markt. Ist ja klar. Ja, wenn ein Liberaler morgens aufwacht, woran denkt er zuerst? Ja, an Geld und dann B an Markt, sehr logisch. Ne? Aber was macht der Sozialist? Der denkt natürlich an Gleichheit und denkt an Staat, der Gleichheit herstellen soll. Ne? Und der Konservative, der denkt an Gemeinschaft. Wenn ich das Deutschlandlied mit drei Strophen singe in der sächsischen Schweiz, dann geht mir mein Herz auf. Ist ja klar. Na, da fühle ich mich gut, weil ich ja eben konservativ bin. Ne? Also Gemeinschaft ist für mich wichtig. Familie ist für mich wichtig. Ständische Ordnungen sind für mich wichtig, was schon immer war. Hoffentlich überfordere ich Sie nicht, aber es gibt einen Autor, der ist berühmt, bei Literaturwissenschaftlern, Tomasi di Lampedusa, der hat für mich das schönste Wort über Konservative gesagt. Es passt auch für Angela Merkel sehr gut. Wir müssen alles ändern, damit es bleibt, wie es war. Sehr guter Satz. Das heißt, die wollen die alte Struktur soll beibehalten. Die alte Struktur ist immer eine feudale Struktur, eine auf Familienprinzipien basierende Struktur. Trumpismus, Berlusconismus, all dieses Milieu. Ja? Also wir wollen alles nach dem Familienprinzip machen. Das heißt, wir wollen unsere Vorteile bei uns, wer immer auch uns ist, belassen. Wir Deutsche, wir Sachsen, weiß ich was, wer es noch für wir es gibt. Ja, und diese Idee, das sind also die drei Grundtypen, es hat eine Reihe von viele Konsequenzen für die Wohlfahrtspolitik. Und da möchte ich ins Detail nicht einsteigen. Es gibt typische Beispiele für liberale Modelle in den USA, für das sozialdemokratische Schweden und für das konservative Deutschland oder eben Italien, typische konservative Modelle. So, jetzt gibt es aber ein wichtiger Punkt, diese Typologie, die ist nicht abstrakt, weil es abstrakt ist nicht abstrakt. Ich kann Ihnen alle Beispiele, wenn immer Sie Beispiele zuhören, geben Ihnen sofort regimetypologische Einordnung dazu. Weil Sie können alles damit erklären. Aber Sie können es nur erklären, wenn Sie sich bewusst machen, dass es Mischformen gibt. Es gibt keine Reihenformen. Das Leben ist gemischt. Der Goethe las, der weiß das Märchen, der weiß das Leben, der gemischte König. Das Leben ist gemischt. Und es gibt zum Beispiel in England ist ein typisch liberales Modell. Theresa May, liberal hoch drei. Aber, und auch konservatives Gerede noch, auch noch dabei, aber wir haben in England das größte sozialistische Gesundheitswesen Europas. Ganz interessant. Und wenn Corbyn jetzt an die Macht gekommen wäre oder vielleicht kommt, dann wird es nicht nur National Health Service geben, es gibt auch National Care Service. Plötzlich in dem liberalen System mehr Sozialismus. Aha. Also das heißt, das ist ja interessant. Also die Welt ist also gemischt. Ne? Schauen Sie sich an. Das soll man lernen. So, lass mal die Sozialpolitik so als Grundmodell. Es gibt so ein viertes Modell, da gibt es schon viele Autoren, ganz verschiedene vierte Modelle vorgeschlagen worden. Die meisten sind völlig ohne Theorie. Das Modell, was ich vorschlage, hat Theorie, aber die erzähle ich Ihnen nicht. Ich erzähle nur das Ergebnis. Das vierte Modell ist für mich, ich nenne es Garantismus, weil in diesem Modell sozusagen die Menschenrechte das Zentrale sind. Da haben wir sozusagen als Prinzip, da sind Menschenrechte zentral. Und im Kern ist das Prinzip ein ethisches Prinzip. Das ist natürlich idealtypisch, nochmal deutlich machen. Wir werden aber nachher sehen, dass dieses Prinzip sehr wohl, vor allem im internationalen Bereich, äußerst wirkmächtig ist. Je internationaler die Organisation, je stärker sind sie garantistisch. Und es hat systemische Gründe, warum das so ist. Weil sie nämlich auf internationaler Ebene die ganzen Flachköpfe nicht mehr haben. Ja, die kommen da nämlich nie an. Wenn sie sich bewerben als Flachkopf in der Brüsseler EU-Verwaltung, werden sie nie genommen, weil sie einfach die Standards nicht entsprechen. Ist einfach zu schlecht. Also in der Verwaltung, da wo man Fachleute braucht, oder in der UN, da müssen sie was können. Können sie nicht kommen mit irgendwie dummen Gerede. Ja, das heißt, sie haben einfach gebildetere, wissensorientiertere Menschen in diesen Spitzen, ist aber auch ein Problem. Das ist ja nicht nur diese Wissensbasierung, die Wissenschaftsorientierung hat auch Nachteile. Weil natürlich dann für viele im einfachen Volk, die ganz weit weg sind von uns, sie denken die ganze Zeit. Wir wollen aber nicht bloß denken, wir wollen mit Nietzsche, mit wem auch immer, mit Gauland, ja, also wir wollen, ja, wollen reicht uns, ja, denken kann man immer noch, ja, wir können die Kinder dann denken oder so, die müssen dann den Müll wegmachen, den wir produziert haben, die Kriege, die wir angerichtet haben. Also das heißt, wir haben, aber diese internationalen Organisationen, die haben sie einen Haufen kluge Hunde und es gibt auch ein konkretes Beispiel, das ist natürlich zwiespältig, die Schweiz, sehr widersprüchlich, aber ein interessantes Modell. Die Schweiz hat zwei große Bürgerversicherungen, die hat die beste Rentenversicherung der Welt, muss man einfach sagen, die AHV, und hat immerhin eine grundsätzliche Bürgerversicherung und eine Krankenversicherung. Ist in der Hinsicht gerechter als Deutschland, eindeutig gerechter. Wissen die meisten nicht, aber es ist so. Ja, das heißt, es lohnt sich, ich habe den Begriff damals entwickelt mit dem Kollegen, war damals Präsident der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik, der kannte sich schon auch ein bisschen aus mit der Sozialpolitik. Wo sind wir jetzt hier? Und war eins zu weit, da kommen wir gleich hin. So, und warum ich das jetzt erwähne? Weil ich jetzt diese Überlegung, das ist alles noch nicht zu Ende gegoren, deshalb bin ich mit dem Buch noch nicht zufrieden. Aber man muss ja irgendwann anfangen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie hängt es eigentlich mit dem, also haben diese Ideen, diese verschiedenen Richtungen auch ein Konzept von Nachhaltigkeit, vor allem von sozialer Nachhaltigkeit? Und das haben sie. Wenn man genauer hinschaut, haben sie das. Und da habe ich jetzt vier Typen unterschieden, auf die ich mal jetzt gleich noch ein bisschen vertiefter eingehe, weil die nämlich ganz, ich glaube, ganz interessant sind. Weil die auch den Rahmen einfach stecken, wie unsere Politik organisiert werden kann. Nämlich hier skeptisch, eng, internal und weit. Sie ahnen schon, ich habe die mit den politischen Paradigmen verknüpft. Die skeptischen Nachhaltigkeitsbefürworter sind natürlich die Liberalen. Ja, und die sind durchaus auch für Nachhaltigkeit. Aber der Nachhaltigkeitsbegriff ist sehr stark auf die Ökonomie konzentriert. Also für die geht es dabei um Nachhaltigkeit ökonomischer Funktionszusammenhänge. Das ist für sie wichtig. Und so typische Beispiele sind Generationengerechtigkeit, Vermeidung öffentlicher Institutionen, Verschuldung vor allem, schwarze Null. Ja, jetzt hat es natürlich einen Hintergrund, weil es natürlich mit Ihrem Modell zu tun hat, wenn möglichst wenig Staatlichkeit da ist, haben wir viel Marktwirtschaft, ist ja klar. Also haben wir mehr Terrain für marktwirtschaftliches Tätigsein, natürlich auch für marktwirtschaftliche Gewinne und Profite. Ja, und das heißt, das finden Sie auch sehr schön, wenn Sie mit Liberalen diskutieren, also es gibt natürlich auch immer ein paar Ausnahmen, auch bei Liberalen gibt es echte Ökologen, aber die meisten Liberalen, für dieses Ganze als so viel zu viel politisch korrekt, viel zu viel staatliche Gängelung, ja, Veggie Days, fällt Ihnen dann sofort ein, ja, 5 Euro der Liter Benzin, was für eine Sauerei, also das fällt dann den Liberalen sofort ein. Das ist aber nicht trivial, weil diese Leute zum Teil dann auch Umweltminister stellen, ja, und dann sind die teilweise ein bisschen vernünftiger, muss man sagen. Ne? Dann werden sie, weil sie sich mit den Sachen beschäftigen, dann merken sie, können nicht so ideologisches Zeug absondern. Aber das Ordnungsidee, die bleibt dabei. Es ist sozusagen Marktnachhaltigkeit unter dem ökonomischen Nachhaltigkeit. Wenn sie mit den Leuten über Soziales reden, landen die trotzdem immer bei der Ökonomie. Also es ist wie sozusagen, wenn sie mit einem, sag ich mal, Muslim reden oder mit einem ordentlichen Buddhisten, man landet immer bei den Grundparadigmen des jeweiligen Weltanschauens. Oder mit dem Marxisten ist auch nicht anders. Da kommt das Wort zur Klasse. Alles ist ungleich, ungleich, Klasse, Klasse. Das ist bei den Liberalen genauso, das ist immer alles gleich Markt. Wie sieht es bei den Nachhaltigkeitskonzepten der Sozialisten aus? Das ist leider auch nicht sehr viel erfreulicher. Das ist nur anders, völlig anders. Deren Konzept ist so, dass sie sagen, Nachhaltigkeit ist im Wesentlichen ein Ungleichheitsproblem, ein Konfliktproblem. Hätten wir mehr Gleichheit, hätten wir überall Sozialismus, gäbe es kein Nachhaltigkeitsproblem. Ja? Denn im Sozialismus gibt es keine Umweltprobleme. Ja, in der Praxis sah es auch weder historisch noch aktuell so aus. Ja? Aber die Idee ist das Konzept, das ist die Idee, weil sozusagen im Kern die Zentralachse sind Verteilungsgerechtigkeit, vertikale Verteilungsgerechtigkeit Und ökologische Nachhaltigkeit wird zwar als Kritik gesehen. Also das Buch von Stefan Lesbig, was ich sehr empfehlen kann. Die meisten finden, ihm wird es viel besser gefallen als mein Buch. Ist auch besser geschrieben. Ja, muss man sagen. Er hat auch einen tollen Lektor gehabt. Ich habe auch keine gute Lektoren, aber seine waren noch besser. Aber Achtung, jetzt muss ich sagen, warum Science auch einfacher zu schreiben ist und einfacher zu lesen ist. Er hat knapp 170 Seiten. Auf diesen 170 Seiten gibt es eine knappe halbe Seite, die sich mit Lösungen beschäftigt. Ja, weil für die Linken ist Kritik wichtig. Kritik der herrschenden Verhältnisse. War immer schon so. Auch als ich studierte, vor 20, 43 Jahren war das so. Meine linken Freunde, meine ganzen Freunde immer Linke, immer Mös radikal. Ja, auch heute noch, wenn da so eine rote Fahne hochgeht, Bandiera Rossa klingt, dann geht ihnen das Herz auf. Ja. Und nichts dagegen. Ich bin auch Herz schlägt ja links. Aber der Punkt ist, ich kann mich immer nur Kritik üben. Weil wenn dann ein Linker doch mal an die Regierung kommt, kommt ja mal vor. Irgendwie haben die Kritik, hat die Leute überzeugt, sagt, jetzt mach du mal. Was passiert dann? Na, dann wird es dünn. Weil man sich vorher nicht groß überlegt hat, wie komme ich von der Externalisierungsgesellschaft in eine Internalisierungsgesellschaft. Muss man sich aber überlegen, meiner Meinung nach. Also, und dann, was dann rauskommt, ist ökologische Modernisierung. Das ist das klassische Paradigma der SPD oder Sozialisten. Also wir machen sozusagen den Kapitalismus einfach wieder ökologischer. Ja, das ist ja, ich nur mal grundsätzlich, ich formuliere es ein bisschen zugespitzt, ein bisschen möglicherweise auch etwas zu negativ, und das mag schon sein. Ich bin halt auch nur ein Mensch, der nicht alles objektiv angucken kann. Aber ich spitze jetzt meine eigene Position auch ein bisschen zu. Weil die hat auch ihre Nachteile. Nichts ist nachteilsfrei. Das muss man sich vor Augen führen. Die Konservativen, die haben auch eine Idee von Nachhaltigkeit. Nämlich die Idee im Kern, darum habe ich nämlich internale Konzeption verwendet, wenn die über Nachhaltigkeit nachdenken, dann denken sie eigentlich immer über die Nachhaltigkeit der Gemeinschaftsform, der zentralen Reproduktionsinstanzen der vorhandenen Gesellschaft. Vor allem der früheren, der alten. Gemeinschaftlicher Kernsysteme. Das heißt zum Beispiel nachhaltige Vermögenskultur, Familienunternehmen. Ah, wie schön. Das ist was ganz Tolles für die Familienunternehmen. Ja? Siemens, ein Familienunternehmen. Ja, super. Da gehört man Familie. Oder BMW, ein Familienunternehmen. Sind die schön? Ja, also das heißt, das findet den Konservativen einfach gut, weil das passt mit dem Weltbild zusammen. Und das soll sozusagen nachhaltig gestellt werden. Ja, was man den Konservativen positiv anrechnen muss, Good Governance, das finden Konservative übrigens auch gut. Da tun sich Linke oft ein bisschen schwer damit, selbst Liberale. Das haben die Konservativen gelernt. Schon, wer sich erinnert, Preußen, eine Weile her, selbst Sachsen. Erinnern sich an die Sachsen, überall sieht man alles voll Sachsen, August Starke als tolles Land. Aber die sächsische Verwaltung war hochprofessionell. Weil wenn sie natürlich eine Gesellschaft wirklich regieren und kontrollieren wollen, dann brauchen sie eine gute Verwaltung. Brauchen sie ein gutes Regieren. Übrigens auch, nützt ihnen auch Korruption nichts. Also ordentliche Konservative sind auch nicht für Korruption. Weil dann können sie ja gar nicht richtig regieren. Weil da und irgendeiner irgendwas dagegen macht. Und Gemeingüter, na, das ist natürlich jetzt sehr optimistisch zugeschrieben, aber immerhin muss man sagen, Ordoliberale, die Freiburger Schule, die waren durchaus der Auffassung, sind der Auffassung, eine Mischung aus liberal und konservativ, dass der Staat auch öffentliche Güter schützen soll. Da sind natürlich Linke noch ein bisschen mehr dafür, also ich habe es mal da reingeschrieben, und Green Growth, aber es muss Wachstum sein. Also Wachstum ist ganz wichtig, weil für Konservative, das ist ganz eigentümlich, auf der einen Seite sind sie konservativ, auf der anderen Seite haben sie dauernd so einen Modernisierungsimpuls. Die wollen immer alles besser und größer machen. Zum Beispiel eine Hauptstadt bauen wie Germania. Das sind jetzt die ganz Konservativen zugegeben. Ja, aber das ist alles eine fließende Übergang. Ne? Und da sollte eine ganz große Halle kommen, 250.000 Leute sollten rein können, 300 Meter hoch, das war so die Idee. Also Growth. Also groß, Growth, Englisch. So, jetzt gibt es eine vierte Option. Was würden die Garantisten sagen? Was würden die Menschenrechtsbefürworter sagen? Naja, die würden sagen, Nachhaltigkeit soll eine ganze gesellschaftliche Transformation sein. Wir müssen die Gesellschaft ganz verändern, durchgängig verändern. Es genügt nicht nur einfach, einzelnen Stellschrauben zu drehen. Und die SDGs sind auch so ein Konzept in diese Richtung. Ne? Natürlich nicht durchgängig, das muss man schon sagen, aber in der Tendenz schon. Ja, und die Idee ist, soziale Grundrechte sollen gewährleistet werden, umfassende Partizipation der Leute, Wachstum von Qualitäten, heißt es dann immer. Aber, und natürlich im Grunde so ein Grundkosmopolitismus, der schwingt dann immer mit dieser Richtung. Wir sind im Grunde Kosmopoliten. Das Problem ist bei den Kosmopoliten, der so ein alter Spruch aus meiner Jugendzeit, als ich so alt war wie Sie, da hieß dann, think Globally, act locally. Vielleicht haben Sie davon schon gehört oder noch gehört. Na? Das Problem ist, think globally, ja, aber think locally möchte man lieber nicht. Weil locally thinken heißt auch borniert sein. Ja, das ist das Problem. Also das ist das Dilemma auch sozusagen der kosmopolitischen Universalisten, dass sie sozusagen mit diesem Bornierten vor Ort nicht so richtig zurechtkommen. Das stört die, was man verstehen kann. Aber es ist ein Problem, ja, weil sie müssen die Leute auch mitnehmen für zu bestimmten Prozessen. Ja, was macht man da? Also diese Menschenrechtsposition, die tut so, als ob im Grunde alle Leute, sage ich mal, kleine Woody Allen sind, mehr oder weniger. Hat da auch wieder Dreck am Stecken, aber in der Tendenz sozusagen aufgeklärte, analysierte, innerlich freie Menschen. Das stellt man sich vor. So wie Sie, die Sie hier sitzen natürlich. Ne? Aber schon Ihre Eltern vielleicht nicht. Blöderweise, wenn Sie älter sind, die Ihre Kinder dummerweise auch nicht. Ja? Aber Sie, also so wie wir. Ja? Aber eben um uns herum leider, leider, leider überall Abgründe. So. Jetzt schon gehen wir mal, was heißt das jetzt, ich habe schon eine Menge politische Dinge so reingeflocht in die Diskussion. Wenn Sie Zeit im Blick haben, ja, ist noch gut. Was heißt als sozialpolitisches Programm? Ich habe es nur mal zur Erinnerung, wenn ich von sozialer Nachhaltigkeit spreche, ist es zum einen auch eine methodische Seite, sozusagen auch ein Politikprogramm, nämlich überhaupt holistisch Politik machen zu wollen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also systemisch finden die meisten finden ihn vielleicht noch gut. Aber wenn man das ernst meint, dann rattert einem der Kopf. Ja? Also wenn Sie wirklich generalistisch sein wollten, also Allgemeinarzt der Gesellschaft sein wollen, oder Allgemeinärztin, je nachdem, ja? Ganz schön kompliziert. Weil das Dumme ist sozusagen, dieses Universalgelehrten- und Universalpolitikertum ist halt heute immer schwieriger, weil wir immer mehr Fachpolitiker und fachwissenschaftliche Fundierungen von Teilpolitiken haben. Das ist ein echtes Problem. Also das Ganzheitliche ist notwendig und zugleich echt schwierig. Selbst für Leute, die im Grunde freigestellt sind vom normalen her Handarbeit, da sind meine Hände auch nicht kräftig genug. Also ich darf die ganze Zeit denken und schreiben, trotzdem verstehe ich unheimlich viel nicht. Und auch meine anderen Kollegen nicht. Also es gibt heute keine Universalisten mehr, die alles wissen. Ja, außer ein paar, die es behaupten, aber im Grunde weiß das keiner. Also das ist ein Problem. Also methodisch ist das soziale Nachhaltigkeit sehr anspruchsvoll. Wir schauen uns die beiden Ebenen drunter, die Policy-Ebene Gesellschaft. Und da sozusagen komme ich auf den zentralen Punkt nochmal vom Anfang zurecht, der auch vorher angesprochen worden ist, nämlich Kritik der Externalisierung. Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Das kann ich jetzt, ich habe bewusst jetzt keine Beispiele dazu, können Sie überall nachlesen. Also nur mal das Buch von Lessenich, gibt so viele Beispiele, im Mundo Festival hier, ich glaube, Sie sind voll von Beispielen für Externalisierung. Nehme ich einfach mal an. Wenn nicht, dann erzähle ich Ihnen nachher noch ein paar weitere Beispiele dafür. Also wie sozusagen, habe ich schon angedeutet, wie man versucht, wer Macht hat, versucht, die Kosten seines Handelns auf andere zu verlagern. Nun, liebe Leute, wer von Ihnen das in seinem Leben noch nie gemacht hat, der werfe den ersten Stein. Ja? Also wer Geschwister hat, ich hatte Geschwister, viele, ja? Die waren teilweise sehr lästig. Ja? Und wenn ich die Chance hatte, eine Verantwortung für irgendein ungutes Verhalten meinen Geschwistern, vor allem meinen Brüdern zuzuschieben, dann war ich dabei. Sowas nennt man Externalisierung. Und solche Sachen, das ist jetzt mal ein sehr kleines Beispiel, aber in dieser Variante zieht sich unser ganzes Leben durch. Wer übernimmt wirklich die Verantwortung für sein Verhalten in der ganzen Lieferkette, der ganzen Wertschöpfungskette? Das ist auch nicht so einfach. Denn wenn Sie einmal anfangen wollten, sagen wir, Sie hätten mal die Idee, Sie wollen jetzt ökologisch konsumieren. Nur mal so, und auch noch sozial fair. Na, dann machen Sie sich mal auf den Weg. Ja? Also es ist echt nicht einfach. Ja? Also ich habe mir auch ein paar Jahre zu dem Thema geforscht. Das ist nicht so einfach, weil Sie an vielen Punkten überhaupt nicht wissen, wo was in welcher Lieferkette genau herkommt. Ja? Weil Sie die Wirkungszusammenhänge gar nicht durchschauen. Ja, also sollen wir jetzt kein Ingwer mehr aus China kaufen, Bio-Ingwer. Erstens, weil es so weit her ist und wer weiß, was die Chinesen da machen. Vielleicht sind die da irgendwie böse vor dem Ingwer oder beuten sich gegenseitig aus. Wir wissen es ja nicht. Ja? No? Und also oder warum soll der aus China, warum kommt er nicht hier irgendwie aus Dresden? Ja? Also lauter solche Fragen stellt man sich. Und kann ich x Beispiel durchhecheln. Ja? Und das ist das Problem, also dass dieses Programm der Internalisierung sozusagen in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist. Dennoch sozusagen, glaube ich, ist es möglich. Sie müssen auf ein paar Prinzipien achten, die ich ja schon angedeutet habe, nämlich die Grundprinzipien des Garantismus sind da sehr ein wichtiges Prinzip, nämlich darauf zu achten, dass einfach Menschenrechte respektiert werden. Das ist ein sehr wichtiges Leitmotiv, da sind die Vereinten Nationen drum gegründet worden. Darum handeln sich die SDGs. Na, also Menschenrechte ist keine Trivialia. Das ist natürlich ein kosmopolitischer Gedanke. Jeder von uns ist gleich. Ich war heute Mittag im Hygienemuseum. Kann ich nur empfehlen, wer noch nicht da war, gehen Sie mal rein und gehen Sie mal in eine Ausstellung Gesichter. Und dann stellen Sie fest, die Menschen sind ja alle so unterschiedlich. Ja? Deswegen kann auch so ein neues iPhone X reüssieren, weil im Prinzip das erkennt das Gesicht, das ist natürlich dauernd lässt sich immer so, wenn man vor sich hinhalten muss, aber gut, können machen ja manche gerne und dann schauen sie da an, machen da jeden Tag mehr Selfies und dann sehen sie, das ist, wir sind ganz einzigartig. Es ist ja nur das Gesicht, noch viel mehr, wo wir einzigartig sind. Aber trotzdem behaupten wir, dass wir was gemeinsam haben, dass wir als Rechtssubjekte identisch seien. Eine sehr gewaltige Forderung, sehr gewaltige aufklärerische Programmatik, die in der Politik sich natürlich permanent daran bricht, dass wir es Menschen gibt, also wer hat es so, ich kenne aber früher Nachbarn gehabt, den hätte ich am liebsten die Menschenrechte abgesprochen, die waren unmöglich. Ja, die haben bei uns einen Nagel ins Auto, den Reifen reingesteckt, das war echt unmöglich. Dann saßen wir nachts im Auto, um zu schauen, warum die das machen, weil die waren auf Krieg gestimmt. Naja, wir haben dann irgendwann gesagt, jetzt versuchen wir uns zu einigen und irgendwann sind die ausgezogen, aber das Problem ist, jeder, das ist jetzt ein bisschen anekdotenhaft, aber jeder von uns kennt Leute, wo er denkt, naja, sind die denn wirklich, haben die gleichen Rechte verdient wie ich? Ja, ehrlich, also seien Sie ehrlich. Also wenn Sie mal in Ihrem Lebenskreis durchkreisen, ein paar werden Ihnen einfallen. Und wenn Ihnen keine einfällt, melden Sie sich bei mir, dann nehmen Sie die Liste der Heiligen auf für eine neue Auflage. Ja, irgendwie super, der Gerechten, eine Halle der sozial nachhaltig gerecht. Ja, vielleicht gibt es die ja hier. Aber gut, aber sozusagen diese Idee ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ich glaube, Menschenrechte und die Idee der Commons. Also die der Gemeingüter, das ist ein ganz zentraler Gedanke. Wir müssen bestimmte Güter als Gemeingüter betrachten. Die können nicht alle privatisiert werden. Darum geht es um Wasser. Es hat Konsequenzen dann runter auf die Ebene der konkreten Politik. Da gibt es einen Haufen von sozialen Innovationen. Ich will ein paar nennen. Ich beginne mal mit denen, die nicht so unklar sind, Energiewende. Das ist ein interessanter Begriff, Energiewende. Im Grunde wird ja angestrebt von Deutschland auch im Klimavertrag, dass wir komplett auf erneuerbare Energien umsteigen, komplett. Dekarbonisieren, dass wir bis zum Jahr, sagen wir maximal 2040, 50, komplett auf fossile Energiequellen verzichten. Das ist natürlich ein sehr weitreichender Schritt. Da muss man darüber nachdenken, da hängt unheimlich viele verschiedene Dimensionen dran, aber nehmen wir an, das wäre ein guter Schritt. Angenommen. Dann ist es eine reife gesellschaftliche Leistung, wenn man das hinbekommt. Ich habe gerade vor das Projekt ökologische Landwirtschaft angesprochen. Und im Frühjahr dieses Jahres hat ein Institut, mit dem wir da zusammenarbeiten, Forschungsfibel, für Greenpeace eine Studie gemacht über die Agrarwende. Und ich war überrascht, als ich die gelesen hatte. Deren Programm war, dass praktisch bis zum Jahr 2050 30% der Landwirtschaft ökologisch sei und der Rest ökologisiert, also etwas ökologischer. Ich habe mir gedacht, warum fordern wir bei der Energiewende 100% Abkehr und bei der Agrarwende bloß 30%? Selbst die radikalsten Forderungen. Ja, warum ist das so? Und das ist einer der Gründe, wo ich denke, da lohnt sich mal nachzudenken. Ja, also wir werden es natürlich nicht fordern, wir werden 100% fordern. Aber dazu muss man einiges wissen. Weil zum Beispiel, was Ihnen sofort entgegenhält, ist ja das Hauptproblem Versorgungssicherheit. Wir kriegen die Menschen, die Weltbevölkerung nicht ernährt, wenn wir mehr ökologisieren. Und man kann das entkräften, ist aber nicht einfach zu entkräften. Nicht einfach zu entkräften. Ja, die Leute sagen das Wort, einige von ihnen sagen, ja, müssen weniger Fleisch essen. Ja klar, das würde sehr viel helfen. Aber wer von Ihnen, sage ich mal, aus einer unteren Schicht vielleicht geboren worden ist, in einem seiner Inkarnationen, ja, der wird erleben, dass es in Leuten, die in den sozial schwächer geht, sozusagen die Teilhabe am Statuskonsum als Zeichen von Anerkennung gilt. Das mögen wir jetzt ablehnen. Also das mögen wir sagen, es ist aber blöd, warum seid ihr Afrikaner, ihr habt im Moment 10 Kilo Fleisch im Jahr, wir Deutschen haben 60, warum wollt ihr auch 30, 40? Nehmt doch Insekten als Fleisch. Da wird ja bei uns jetzt auch irgendwann kommen, aber so die Idee, ne? Aber warum, also der Gleichheitsgesichtspunkt, warum soll der sozusagen bestimmte Wohlfahrtsstandsmerkmale bestimmten Gruppen der Welt vorenthalten werden? Also wenn wir ein Programm sozusagen einer ökologischen Wende wollen, dann können wir doch nicht sagen, das gilt jetzt nur nach unseren Maßgaben. Da müssen wir die ganze Welt mit bedenken. Also Agrarwende ist ein sehr schönes Beispiel, da kann man sehr viel dran zeigen. Und ich habe das Beispiel Sozialwende jetzt einfach mal hingeschrieben. Habe ich noch nie geschrieben, aber dachte mir, passt in die Wendenthematik rein. Und das ist nämlich die Idee, Grundeinkommen ein wichtiges Thema. Das habe ich vor, ich spreche es jetzt mal an, weil es natürlich ein Leib- und Magenthema für mich ist. Es ist ein schwieriges Thema. Auch da gilt das Thema von vorhin. Es gibt sicher jemanden in unserem Lebenskreis, dem wir kein Grundeinkommen gönnen. Ist ja klar, fauler Strick. Ja? Ja? Aber steht es mir zu entscheiden, wer seine Existenz aufrechterhalten soll? Und darum geht es dabei. Ein Grundeinkommen heißt, ich habe sozusagen ein unverbrüchliches Recht darauf. Und dann sagen mir sofort die konservativen Rechten und auch die SPD-Leute, die überwiegende Mehrheit, ja, wir haben doch Hartz IV. Ja, haben wir. Aber wer sich mal ein bisschen näher mit dem Leben beschäftigt, mit dem wirklichen Leben, also zum Beispiel damit, wie es Leuten geht, die psychisch krank sind oder Menschen mit Behinderungen, oder besondere Fähigkeiten heißt es heute schon ein bisschen euphemistisch, ja, dann stellen wir fest, dass die Leute am Arbeitsmarkt eben nicht gut unterkommen. Dass die ganze Teilhabe, Bundesteilhabegesetzpolitik, die wir heute haben, so tut, als ob die Leute die gleichen Möglichkeiten haben. Haben sie aber nicht. Ja, und das bedeutet, dass sie sozusagen, wenn sie die marktwirtschaftlichen Kommodifizierungsprinzipien allen Leuten auferlegen, dass da immer einige runterfliegen. Und natürlich kann man sagen, da könnt ihr dann dafür arbeiten in der Logistik. Ja, könnt Pakete zustellen. Ja, klar. Aber das wird nicht für alle reichen. Und da ist auch nicht jeder geeignet, Pakete zuzustellen. Und überall sind wir stolz darauf, dass wir alles automatisieren. Ja, ich war bis vor einem drei Jahr, ich habe machen gerade ein Gutachten über Altenhilfe, im Schleswig-Holstein da mal überlegt, ich war eigentlich davor gegen autonome Autos. Wozu braucht man das? Ich fahre super gut Auto, denke ich. Ja, also, ich habe auch schon leider Unfälle gebaut, aber anyway, jedenfalls, ich fahre eigentlich super gut, ne? Wozu brauche ich autonomes Auto? Das sagen viele, ja, sehr viele, ja. Und aber dann habe ich, wenn Sie mal drüber nachdenken, im ländlichen Raum sind Sie älter, dann ist es mit dem Autofahren so eine Sache. Nicht nur finanziell, nicht nur ökologisch, auch ganz praktisch. Und unter Umständen ist das autonome Fahren für bestimmte Gruppen, die nicht so gut Auto fahren wie Sie alle und ich, ja, oder fast alle vermutlich, ist es für die eine Chance zur Teilhabe. Vielleicht. Wir werden das sehen. Ja, aber das heißt zugleich, ne, überall haben wir Automaten, da sitzt aber keiner mehr drin. Das heißt, unheimlich viele Aufgaben brauchen wir nicht mehr. Das heißt, die Frage ist, wenn wir sozusagen den enormen Wandel, auch den digitalen Wandel, der zu einem gigantischen Umwälzung unserer Arbeitsmärkte führt, wir wissen, kein Mensch kann Ihnen genau sagen, wo uns führen wird. Führt aber in jedem Fall, das wissen wir ganz gewiss, zu hoher Unsicherheit. Und da diese Unsicherheit einhergeht in der Demokratie mit Abstimmmöglichkeiten, bedeutet, dass ein Teil der Unsicheren die Leute wählt, die ihnen denn irgendwas vom Pferd erzählen. Oder vom Gaul. Ja? Oder sowas. Ne? Ja? Ja, man muss auch verschiedene Begriffe verwenden. Also, das heißt, Agrar- und Sozialwende. Aber wie kommt man dahin? Wie kann man Politik in die Richtung gestalten? Sie die Zeit beachten. Ich bin schon fast drüber. Und zwar ein Prinzip. Ich bin der Auffassung, dass es wichtig ist, dass wir Anreize setzen. Eine Politik der sozialen Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn sie Leute mitnimmt. Also wer sich mit Sozialpsychologie auskennt, weiß, dass Anreize einfach mehr wirken. Innere Motivation wirkt mehr als Strafe. Strafe ist nicht ganz sinnlos, keine Frage. Die guten Autofahrer unter uns wissen, wir bräuchten keine Beschränkung der Geschwindigkeit, weil wir immer sicher fahren. Aber es hilft uns, wenn wir Begrenzungen haben, weil wir eben dadurch manchmal nicht sicher fahren, weil wir uns täuschen. Ja, und es eben das ist. Also, das heißt, ganz auf Zwang werden wir nicht verzichten können bei einer Reihe von Themen, aber in der Tendenz sollte Politik immer auf Anreize setzen. Das ist das, was die Liberalen auch stark macht, die ja immer nur auf Anreize setzen wollen. Nudging, ein Begriff, den Sie vielleicht gehört haben, vor zwei Wochen hat ein Ökonom aus den USA, Richard Thaler, einen Nobelpreis bekommen, der Pionier des Nudging ist, Verhaltensökonom. Sehr interessante Fragen. Mag einem ja nicht passen, dieser Paternalismus, der da durchdringt, das ist keine Frage, das ist mal, wir wissen besser, was ihr denkt, jetzt versuchen wir euch da anzustupsen. Ja? Aber ich kann eins sagen, eine demokratische Politik, die auf Anstupsen verzichtet, wird keine demokratische Politik bleiben. Geht nicht anders. Sie müssen die Leute dazu bringen, auch, das hat Barack Obama gestern Abend sehr schön gesagt, na, wir wollen in den Leuten die gute Seite unterstützen, die edlere Seite. Jeder von uns hat eine edle Seite, aber leider auch nicht nur edle Seite. Und ist in der Politik in der Lage, diese edleren Seiten zu unterstützen? Jetzt komme ich in den Schlussspurt. Noch etwas. Was ganz speziell, weil ich auch was zu Dresden sagen will. Zu Sachsen. Strukturschwache Region. Na gut, Dresden ist nicht optimal strukturschwach, aber drumherum. Ja? Strukturschwache ist ein Gedanke, weil das so ein praktisches Beispiel ist, wie wir, wenn wir jetzt über soziale Nachhaltigkeit sprechen, an wo wir immer wieder stoßen werden. Dann schauen Sie hin, da haben Sie nur zum Beispiel so eine kumulative Kausalkette von Schrumpfungen von Regionen. Nur als ein Beispiel habe ich es mal an die Wand geworfen. Und dann stellen wir fest, also wenn irgendeine Gemeinde oder eine Region zur untersten Klasse der 20% bei bestimmten Rang, bei einer Rangskala gehört. Wenn Sie die Rangskalen anschauen, weil hinten können Sie es leider nicht lesen, dann sind das alles ökonomische Indikatoren. Alles, durchweg. Ja? Und teilweise demografische Indikatoren, Bevölkerungszunahme, Abnahme, die wird gekoppelt mit ökonomischer Prosperität. Und worin ist das Problem zu sehen? Das Problem ist darin zu sehen, dass heutzutage Schrumpfung als ein Problem gesehen wird, dem wir nur durch Wachstum begegnen, entgegenkommen können. Und das, wie das geschieht, ist, indem wir auf ökonomische Indikatoren blicken. Das ist der Mainstream. Nicht jetzt hier in dem Saal hier vermutlich, aber überall sonst. Das werden Sie merken, wenn Sie mal tatsächlich sich mal bewerben, bei einer Unternehmensberatung, in einer Verwaltung. Das ist der Standard, das Standardsprechen. Nicht das, was Sie sonst reden. Das ist der Standardsprechen. Und das heißt, Nachhaltigkeit ist überhaupt in diesem Vokabular, in diesem Denkhorizont nur als ökologische Modernisierung denkbar. Eben, was dann die Liberalen, Sozialdemokraten und Konservativen anbieten. Das ist ein Problem. Und da will ich jetzt nur ein Gedanke, das ist also nur mehr ein Gedanke, der wird das analytische Versuch mit dem Praktischen zu verbinden. Wenn Sie wirklich eine soziale Nachhaltigkeitspolitik wollen, dann müssen Sie im Grunde alle vier Ebenen, die ich auf angespreche, bedienen. Sie müssen die wirtschaftliche Ebene bedienen, Sie brauchen eine Kultur von Fairness, von Internalisierung, von Vertrauen. Auch selbst wenn Sie noch so links sein sollten, was ich Ihnen wünsche, wenn Sie jung sind. Auch wenn Sie können, links bleiben für immer. Aber seien Sie bitte realistisch, Sie müssen auch dafür sorgen, dass Unternehmen existieren. Und wenn Sie kein Privatunternehmen haben, müssen Sie staatliche Unternehmen haben. Irgendwelche, Genossenschaften, was auch immer. Und dann werden Sie irgendwelche Leute haben, die das Unternehmen steuern. Können ein Kollektiv sein, ist egal. Aber wir brauchen ein paar Leute. Und diese Leute werden sozusagen wirtschaftlich handeln müssen. Ich selber war mehrmals in meinem Leben Chef. Es ist nicht so einfach, wenn Sie jemanden entlassen müssen. Manchmal geht es aber nicht anders. Geht nicht anders. Ja? Ich versuche immer so zu vermeiden. Aber das heißt, wie können Sie Vertrauenskultur organisieren? Ein Riesenproblem vieler großen Unternehmen, dass Leute kein Vertrauen haben. Auch heute. Und die Leute vertrauen ihren Chefs nicht, weil sie über den Tisch gezogen fühlen. Und weil die auch wissen, dass die Unternehmen, wenn sie irgendwie die Chance haben, Probleme nach draußen zu schieben, zu externalisieren, dann machen sie es. Also Unternehmen, die eine faire DNA haben, sind die Ausnahmen. Punkt 2, politische Kultur. Fairness, Respekt. Gerade unter dem Gesichtspunkt von Pegidisierung und so weiter ein großes Thema. Ja, natürlich ist es so, es gibt, dazu sage ich gleich noch ein konkretes Beispiel. Das stelle ich gerade noch zurück. Gemeinschaftliche Kultur, Sozialkapital. Das heißt, wie kriegen wir eine Gesellschaft gefördert, in der die Menschen sozusagen Vertrauen nicht nur im wirtschaftlichen, sondern im allgemeinen Sinn haben ineinander? Wie kriegen wir das hin? Und da ist das Migrationsthema ein ganz schwieriges Thema. Weil Migration sozusagen an den Kern von Gemeinschaftlichkeit zählt. War immer schon so gewesen. Ja, das ist ein Grundthema. Und Migration, wie kriegen Sie Migration so organisiert, dass Sie sozusagen, da habe ich das im Schaubild davor, das ist mal ein Wort, pardon, gebraucht, positive Migration, auf die gehe ich gleich am Schluss nochmal ein. Ja, und natürlich brauchen Sie eine Kultur, in der Werte eine Rolle spielen, in der Vielfalt aber von Werten auch akzeptiert wird, aber nicht Beliebigkeit, ganz schön schwierig. Weil die Menschenwerte sind ja auch ein Wertkorsett, also auch ein Wertkorsett für viele. Wie geht man damit um? Deswegen zwei konkrete Beispiele dagegen. Heute, zwei, ich bin aus der heutigen Presse, ist mir heute aufgefallen. Antje Vollmer, frühere Grüne, Abgeordnete, Pastorin, hat heute einen Artikel geschrieben, fand ich ganz interessant, in der Frankfurter Rundschau. Eine linke Alternative, sie ruft die deutsche Linke zur Einigung auf, als Alternative zu Jamaika. So schreibt die Frankfurter Rundschau, nicht ganz, als Alternative zu Jamaika. Aber wie auch immer. Also jedenfalls ist der Idee, das fand ich ganz interessant, die dokumentiert man sehr schön, warum sich die Linke in Deutschland seit über 100 Jahren zerlegt. Wechselseitig, eine radikale Linke und eine gemäßigte Linke. Und noch lauter Zwischenpartien. Und das ist interessant, die sozusagen der Geburtsstunde dieser Spaltung ist für sie die Kriegskredite 1914, die Sozialdemokraten im Reichstag bewilligt haben. Da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Daraus gab es später die USPD, dann später noch die Spaltung mit der KPD und heute eben SPD, Linke, also ein Dauerbrenner. Und die Grünen, na irgendwie auch mitgespalten. Jetzt deshalb ist es mit Jamaika so unzufrieden, weil jetzt die Grünen aus dem linken Lager irgendwie rechtlich überlaufen zu drohen. Das heißt, also allein, wenn ich dieses Thema aufmache, da kann man jetzt den ganzen Abend drüber diskutieren, über das Thema, was ist die Zukunft der Linken und die Vergangenheit der Linken. Aber, ich will eins sagen, wenn diese Linke, die in der Geschichte eher ein enges Konzept von Nachhaltigkeit vertrat, wenn wir auf die Linke so setzen, wie es hier Antifolme und viele andere tun, dann ist das Problem, dass auch die Nachhaltigkeitskonzeption eng ist. Und das Dumme ist, wie, also meine Frage, ich bin, das ist vielleicht mein da bin ich sicherlich im Dissens mit vielen von Ihnen, ich glaube, dass die Stärke der Linken nicht darin liegt, die Stärken der Linken allein zu pflegen, sondern dass sie über ihr eigenen Horizont hinausgreifen und hinausdenken müssen. Nur dann werden sie Erfolg haben. Das zweite Punkt, jetzt gehen wir in die ganz andere Ecke, gerade ein neues Buch erschienen diese Woche mit Rechten reden, bei Claire Cotta, ein so seriöser Verlag. Und jetzt in diesen letzten Tagen gab es mehrere Zeitungen, die Zeit, heute die Welt, die haben dieses Buch mit einem anderen Buch in Verbindung gebracht, nämlich mit Linken Leben. Das ist in diesem rechtsextremen Schnellroda-Verlag erschienen, hat eine Frau geschrieben, die mit einem linken Journalisten verheiratet ist, seit 20 Jahren, und jetzt hat sich so nach rechts aufgemacht. Mit Linken Leben, mit Rechten reden. Passt ganz gut zusammen. Aber jetzt kommt, jetzt will ich mal die Linken kritisieren. Die Rechten sind für mich intellektuell, was Nachhaltigkeit betrifft, nicht satisfaktionsfähig, auch wenn die in Schnellroda ökologisch wirtschaften. Ja? Aber darüber kann man auch diskutieren. Wenn hier ein paar Rechte sind, gerne streiten wir darüber. Aber jetzt kommt was an die Linken. Zu Recht, wir müssen zugeben, der Moralismus ist der Teil, den unsere Seite zum Problem beigetragen hat. Der Moralismus erhebt den Anspruch, das Gewissen für alle zu sein und sich des eigenen Gewissens der Selbstkritik zu entledigen. Fand ich eine nette Formulierung, ist was dran. Warum? Weil natürlich die Linken der Auffassung sind, dass ihr moralischer Kompass letztendlich viel hochwertiger ist als der rechte moralische Kompass. Weil er universalistischer angelegt ist. Und dummerweise, muss ich sagen, haben die Linken ja recht. Es nützt ihnen aber nichts, wenn sie nur recht haben. Ja, sie müssen das Recht haben, damit verknüpfen, dass man auch ihnen Recht gibt. Und das ist die Kunst. Deshalb komme ich zuletzt zurück auf mein Schaubild von eben, um mal zu fokussieren. Mit ein paar Schlussworten. Nämlich, ich glaube, dass sozusagen eine solche sozial nachhaltige Politik, ein Öko-Wohlfahrtsstaat in der Tat möglich ist, aber er wird nur möglich sein, indem sie genau das machen, was Jamaika, mal sehen, ob sie es versuchen, ob sie es schaffen werden. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird man neu versuchen müssen. Indem sie versuchen müssen, sozusagen auch diejenigen von Nachhaltigkeitswerten zu überzeugen, davon zu überzeugen, die sie erstmal durch ihre politische DNA nicht in sich tragen. Das ist meine Unsichtbarkeit. Da fällt mir ein Satz ein, habe ich hier auch zitiert im Buch zum Abschluss. Ich kann ihn jetzt nicht genau zitieren, aber Naomi Klein. Die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, was ich habe es erstmal, mir war die immer zu links, die Naomi Klein. Hat so was Polemisches, Besserwisserisches, das haben die Linken immer an sich. Ich natürlich auch, aber die Linken immer. Und die hat ein Buch geschrieben, Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima, ist letztes Jahr erschienen. Das ist ein sehr gutes Buch. Ich habe es dann komplett gelesen und ist eine wunderbare Kritik, wie bei Lessig, Externalisierungsgesellschaft. Da kann man eine Menge draus lernen. Aber, was ich besonders interessant fand, dann war sie, nachdem das Buch veröffentlicht war, eingeladen im Vatikan. Im Vatikan hat der Papst Franziskus eine Tagung gemacht zum Thema Laudato Si, seiner Klimaenzyklika. Und dann ist sie da hingegangen und sie als Feministin, als sozusagen säkulare Jüdin, ja, hielt natürlich mit den ganzen Klosterleuten und sowas, aber dann war sie ganz begeistert und hat einen Artikel geschrieben, New Yorker, sehr schönen Artikel drüber, und schrieb, also ich war ganz beeindruckt von diesen, sag ich mal, doch eher linken Franziskanern und alle möglichen Ordensleuten und katholischen, aber auch aus anderen Religionen, die ihr eigentlich eher fremd war. Und jetzt kommt der entscheidende Gedanke. Was sie aber vor allem beeindruckt hat, war diese tiefe Überzeugung, die diese religiösen Leute hatten, dass Konversion möglich ist. Dass Konversion möglich ist. Und das hat sie selber beeindruckt, weil sie sagte, naja, also im Grunde ist da was Wichtiges. Dann sagt sie dann, mehr oder weniger, wie ich es gerade formuliere, aber wenn ich nicht davon ausgehe, dass Menschen, die jetzt eine andere Auffassung haben, durch gute Argumente und auch durch irgendein emotionales Ergriffen sein, ihre Meinung ändern, dann brauche ich gar keine Politik betreiben. Also wenn ich nicht auf die Möglichkeit auch der kleinen Konversion setze, muss ja nicht gleich immer komplett neue Welt anschauen, sondern eine kleine Konversion setzen würde, dann macht Politik überhaupt gar keinen Sinn. Dann würde sich Politik in Verwaltung auflösen. Und in diesem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.